Wohnen in Berlin und Umland. Das große Magazin der Berliner Morgenpost. Wie wir heute und in Zukunft wohnen. Die wichtigsten Neubauvorhaben in den Bezirken. Unterschiedliche Wohnkonzepte und viele Tipps zum Wohnungskauf. Jetzt für nur 8,90 Euro im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo, da sind wir wieder in einer wirklich verrückten Zeit. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir, mein Name ist Tayo Schumacher und ich habe eine gute Nachricht, Schatz. Am 29. September diesen Jahres ist es soweit.
Aber der Hochzeitstag, den haben wir dann schon hinter uns. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ich kann es dir sagen, dann kriege ich zumindest, wenn es nach dem Omni-Impfrechner geht, meine zweite Dosis. Mhm. Das heißt, wenn ich unseren Hochzeitstag überlebe und dann noch 3 Wochen durchhalte, dann ist es soweit. Ich finde, es hat sich beschleunigt, aber vor mir sind bis zu 41 Millionen Deutsche.
Aber bist du dir wirklich sicher, dass du dann dran bist? Also, weil
das Internet lügt nie.
Zum Beispiel, wenn wir zu dem AstraZeneca Impfstoff schauen, ja, findest du es eigentlich richtig, dass sie die Impfung damit jetzt ausgesetzt haben?
Ich bin total hin und her gerissen. Die einen sagen, hey, in Großbritannien ist das Zeug 10-mal so viel verimpft worden wie hier in Deutschland. Mhm. Und es gab diese Auffälligkeiten nicht, also diese Thrombose im Hirn, was ja eine hässliche Geschichte ist.
Ja.
Dann gibt es diese Vergleiche mit der Pille. Also wenn eine gerade junge Frau die Antibabypille nimmt, dann steigt das Thrombosenrisiko um ein Vielfaches im Vergleich zum Astra-Impfstoff. Mhm. So, und jetzt stellt sich die Frage, und das lässt sich statistisch noch nicht so einfach rauskriegen. Es sind ja viele Pflegende und Krankenhausmitarbeitende geimpft worden.
Ja.
Das sind häufig Frauen, auch häufig jüngere Frauen,
ja.
Gibt es dadurch eine statistische Verzerrung, weil vielleicht auch die Kombination Pille plus Astra zu irgendetwas führt. Ich muss wirklich sagen, das ist eine Zusammenhangswuselei.
Ja.
Ich bin nicht bereit, dazu ein Urteil zu treffen. Ich kann es nicht.
Nee, das ist ja die nennt sich ja Sinusvenenthrombose und kommt eben sehr, sehr selten vor. Und das, was ich gelesen habe, ist, dass es eben Frauen sind, die es häufiger kriegen und Jüngere haben eher ein höheres Risiko. Ja. Dieser Impfstoff hat ja auch eine hohe Wirksamkeit. Mhm. Und ich würde immer denken, das ist dann so ein Abwägen zwischen, wir retten so und so viele Menschenleben, wenn wir impfen. Mhm. Und es gibt eben eine Wahrscheinlichkeit, die ja nicht sehr hoch ist. Also,
jetzt kommt Professor Gigerenz ins Spiel. Ja. Ne? Der hat ja viel über Bauchentscheidungen und so gefühlte Wahrheiten geschrieben. Und Professor Gigerenzer sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass dich so eine Sinusthrombose im Hirn erwischt, ist einfach so unfassbar gering.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dich das Virus erwischt mit einem schweren Verlauf, ist sehr viel größer.
Genau, das meinte ich eben.
Trotzdem haben die Leute natürlich diese irrationale Angst.
Naja, vor allen Dingen, weil sich dieser Impfstoff ja im Vorfeld schon mit Nebenwirkungen und so präsentiert hat und die Leute sowieso schon sehr skeptisch sind mit dem Impfstoff. Ja.
Jetzt erzähle ich mal eine private Geschichte.
Ja,
du hast Anfang dieser Woche eine Pneumokokkenimpfung bekommen. Mhm. Und dein Arm ist, das kann man echt so sagen, angeschwollen.
Ja.
Also nicht nur eine Rötung, sondern richtig so dick geworden.
Um den Piekser, also um die Impfung rum, aber nicht der ganze Arm.
Nein, nein, schon klar, aber der Oberarm. Und du bist 2 Nächte lang, wusstest du nicht genau, wie du liegen solltest, weil du konntest auf der Seite nicht liegen.
Nicht gut.
Nicht schlafen. Wäre das jetzt keine, ich sag mal, gelernte Impfung, die Pneumokokkenimpfung ist so eine Art, ich sag mal, Lungenentzündungsvorsorge, die ab 60
unter anderem, ja.
empfohlen wird, für dich als Risikopatientin mit leichtem Asthma sehr angeraten. Gäbe es Corona nicht, gäbe es die Astra-Debatte nicht, was würden wir dann sagen? Wir sagen, naja, ist halt eine Impfung.
Ja, das sage ich jetzt immer noch, weil ich erinnere mich auch an andere Impfungen, wo ich auch so einen Arm hatte oder wo es irgendwie wehtat oder muskulär irgendwie. Aber ich finde das jetzt keine schlimme Nebenwirkung, weil ich weiß ja, das geht wieder weg und ich bin jetzt gewappnet gegen Pneumokokken.
Aber hast du Verständnis für die Menschen, die sagen, Astra ist mir zu heikel?
Ja, natürlich, also verstehe ich jeden, aber ich bin da einfach anders gepolt. Ich denke dann immer, also ich wäge dann immer ab. Und für mich ist die Impfung, die dann verhindert, dass ich einen schweren Verlauf von Covid bekomme, angesichts der steigenden Zahlen jetzt wieder, ist mir diese Impfung 1000-mal mehr wert und lieb, als keine zu bekommen, nur weil es eventuell Nebenwirkungen gibt.
Hast du ein Ohr für was richtig Komplexes, was aber offenbar was erklärt?
Ja, wobei ich auch noch was gerne loswerden möchte, weil dann mir nämlich auffiel, dass AstraZeneca, also die Firma, die das herstellt, ja nun drastisch auch gekürzt hat, die Lieferung gekürzt hat in die EU. Ne? Die wollten ja ursprünglich 220 Millionen Dosen liefern und jetzt bis zur Jahresmitte und jetzt sind sie auf 100 Millionen Dosen heruntergegangen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil in Großbritannien ist man ja schon dabei, die 50-Jährigen zu impfen, das sind ja wir, ob das Problem schon anfängt bei der EU, weil du eben einerseits so Entscheidungen auf nationaler Ebene hast, ne, wie viele Dosen kaufst du denn? Und dann aber noch diese europäische Entscheidungsebene hast, weil die Amerikaner, die Briten, die Israelis, alle sind sie weiter und wir dümpeln hier in unserem
Sumpf. Es gibt da verschiedene Aspekte. Es gibt ja auch die Vermutung, also ich meine, dieses Impfen gerade, dieses weltweite Impfen ist wahrscheinlich das fetteste Geschäft neben Waffen, Drogen und vielleicht noch Erdöl, was es gerade gibt auf der Welt. So, und ob du jetzt eine Impfdosis 50 Cent teurer oder billiger verkaufst, mal 100 Millionen,
ja, das macht sehr viel
kannst
aus,
dir ausrechnen. Und das ist Bargeld, ja?
Ja.
Das ist einfach Bargeld, indem du an der Preisschraube drehst. Und es wäre jetzt vielleicht nicht ganz kriminell zu denken, dass es Interessen gibt, einen Impfstoff vielleicht schlecht zu machen, damit ein anderer Impfstoff nach vorne kommt.
Ja, könnte auch sein.
Also so wie ich die Arbeit von Lobbyisten und zum Teil auch von Studien im Pharmabereich so kenne, also wenn man sich die Studien zu Rauchen oder zu Zucker oder sowas anguckt, die sind erwiesenermaßen seit Jahren und Jahrzehnten oder Klimawandel von Interessengruppen hochkompliziert aufgesetzt, aber diese Studien sind oft gefingert, weil dahinter Milliarden Interessen stehen. Ich will niemandem irgendetwas andichten, aber es würde mich überhaupt nicht verwundern, wenn es bei diesem Multimilliarden-Business jetzt auch so ist.
Man kann ja auch im Grunde anders gucken, nämlich so wie die Briten geguckt haben. Die haben ja eine riesengroße Studie gemacht, jetzt auch zu dieser Virusmutante B117 und haben rausgefunden, die haben eine Million Daten verarbeitet oder Fälle angeguckt, dass die Sterblichkeit steigt und zwar um 61% mit dieser Virusmutante. Das sind zwar die unter 70-Jährigen betrifft das zwar nur zu 1%, aber die Hochbetagten sind da halt nach wie vor gefährdet. Ne? Und ich finde, wenn man sich das anguckt, dass diese Ansteckung viel schneller vonstatten geht, dass wir steigende Zahlen haben, da ist doch irgendwie am Ende egal, Hauptsache du stirbst nicht, oder?
Naja, es gibt natürlich noch diese Geschichte von vor 10 Jahren, wo ja der Impfstoff gegen, was war das denn noch, gegen H5N2,
ich weiß,
als ich in Skandinavien, da wurde dann auch ganz schnell und viel geimpft und da kam dann eine leichte, aber doch statistisch signifikante Häufung der Schlafkrankheit vor, was eine ganz tückische Geschichte ist. Waren auch nicht viele Fälle. War aber der Grund, warum die Impfung komplett ausgesetzt wurde. Ja. Ich finde ja, man sollte es den Leuten selber überlassen. Ich würde mich mit Astra impfen lassen.
Ja.
Du?
Ja, ich auch.
So, und warum muss das jetzt die Politik entscheiden? Alle Leute, die skeptisch sind, okay, die müssen dann halt warten. Jetzt dieser Impfstoff vergammelt in irgendwelchen Kühlschränken, ich weiß nicht, wie lange hält er sich eigentlich, weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich ganz interessant fand von einer unserer Hörerinnen, die will ich jetzt auch nicht näher nennen und auch den Ort nicht, aber es ist nicht Berlin. Die ist Lehrerin und die ist zum Impfzentrum gegangen ohne Termin und ist dann geimpft worden.
Sollen wir das mal versuchen?
Und die Ärztin dort hat gesagt, sie versteht das auch nicht, wer geimpft wird, ist doch viel besser. und hat sie eben auch geimpft.
Soll man das am Wochenende mal versuchen?
Könnte man mal versuchen.
Ne? Einfach nur mal so auf doof vorbeigehen und sagen, sag mal, habt ihr gerade was über?
Ja, aber ich glaube, die haben in Tegel, also da, wo AstraZeneca ja geimpft wird, gerade dicht gemacht.
Wir kriegen das raus.
Wir kriegen das raus.
Wir kriegen das raus. Ich möchte mal was ganz anderes ansprechen, weil Impfen schön und gut, aber du hast da gerade ein Buch zugeschickt gekriegt und ich habe von unserem, wie kann man das sagen, von unserem Senatorenhörer Werner, es gibt ja so mehrere Senatorenhörer, ne? Wolfgang und Werner.
Was verstehst du denn unter Senatoren?
Ja, das sind so weise Männer, die uns teilhaben lassen in ihrer Lebenserfahrung und Werner schreibt ja immer seine Freitagsgedanken und der hat in seinen letzten Freitagsgedanken so ein Zuggedicht geschrieben, wo er immer mal wieder komische Gedanken mit einstreute, zum Beispiel Christian Anders, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Ich glaube, er war von vielen schleimigen Schlagersängern so mit der schleimigste. Ne? Es fährt ein Zug nach nirgend.
Ganz nett.
Ganz nett ist die große Schwester von Scheiße. Ich kann den Song aus dem Bordradio kaum mehr ertragen. Bitte spielt doch mal was anderes. Zum Beispiel Hinterm Horizont geht's weiter, Udo Lindenberg. Oder Immer wieder geht die Sonne auf, Udo Jürgens. Oder Über Siebenbrücken musst du gehen. Karat und nicht Peter Maffay. Es gibt auch so viel Aufmunterndes im deutschen Schlager. Am schlimmsten sind die Tunnels. Rein, raus, oftmals endlos lang kommen sie mir vor. Und noch enervierender sind dann die Durchsagen vom Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Das heißt, Werner hat die Corona-Zeit nicht mit einem Marathon, sondern mit einer Bahnfahrt verglichen. Ja. Und alle, die wollen, schickt uns eine Mail. Wir verbinden euch mit Werner und vielleicht kommt ihr in den Genuss der Freitagsgedanken.
Oder ihr kommt zu Steady, denn Werner ist auch bei Steady und veröffentlicht auch dort.
Steady.fm/wir, das ist eine Community-Unterstützer, Crowdfunding-Plattform. Da haben wir schon eine ganze Reihe Mitglieder, die immer ein bisschen was extra kriegen, Zoom-Meetings mit uns, meinen Newsletter mit meinen 7 mehr oder weniger Zwergenbeiträgen der Woche. Suse hat demnächst eine Playlist, da machen wir Christian Anders.
Die ominöse Playlist.
Die kommt auch noch.
Aber die kommt, ja.
Sag mal, du hast ein Buch geschenkt gekriegt.
Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, aber ich möchte jetzt noch was vorher sagen zu Micky, weil Micky Beisenherz ja in der gestrigen Sendung von gesagt hat, er wäre jetzt gerne in Tel Aviv. Und ich habe mich die ganze Zeit, erstmal dachte ich, es gibt ja bei uns in der Familie, es gibt ja manchmal so Familiensprüche, ne? Mhm. Und so Tel Aviv statt Tel Aviv, Tel Aviv zu sagen. Ja,
ja? Das ist ungefähr so wie Wiese gehen statt Wiedersehen.
Ja, 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 auf jeden Fall. So. Aber das ist ja Tel Aviv, benutzen wir ja durchaus. Das heißt, ich hatte erstmal so ein Assoziationsproblem und dann, oder Verständnisproblem. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wieso will der denn, ja, die sind da in Israel sehr hoch mit ihrer Impfung und schon sehr weit, aber warum will der denn nun unbedingt nach Tel Aviv? Und das habe ich nachher verstanden, als ich auf Twitter war. Er hat nämlich etwas gepostet, da siehst du junge Israelis, die singen Tel Aviv, also es ist ein Lied, und die sitzen irgendwo draußen vor einer Kneipe und tanzen ohne Masken und so weiter. Und dann dachte ich, ja, stimmt.
Und die haben die, die haben die letzte Covid-Station in Israel geschlossen.
Genau.
Ja? Es gibt praktisch Covid jetzt nicht mehr als irgendeine andere Seuche. Die haben es einigermaßen im Griff. Und ich fand, was ich wirklich bemerkenswert fand an Micky, war diese Aussage, ich freue mich für die.
Ja.
Ich bin jetzt überhaupt nicht neidisch oder sag, weil wäre die schon wieder oder irgendwie sowas, sondern ich kann mich aus ganzem Herzen freuen dafür, dass die den Scheiß hinter sich haben. Schrägstrich, egal was jetzt mit uns ist. Meine unmoralische Frage an dich, die Mallorca, die Malle-Debatte, die wir gerade führen, so von wegen, oh, Reisewarnung aufgehoben, Lufthansa hat sofort jede Menge Flüge über Eurowings rausgehauen. Mhm. Ist das okay, jetzt nach Malle zu fliegen?
Also ja, das kommt immer darauf an, von welchem Standpunkt aus man das sieht. Ne?
Ja, aber
also
deiner
mein Standpunkt, ich finde im Moment alles schwierig, was mit Reisen zu tun hat, weil ich immer an Weitergeben wieder, Coronavirus wieder weiterverbreiten denke. Gleichzeitig habe ich aber neulich einen Artikel gelesen, da ging es um Frauen, die vorher als Servicekräfte im Hotelgewerbe oder sonst wie auf Mallorca gearbeitet haben, dort nun im Moment durch den Lockdown keine Möglichkeiten haben zu arbeiten und dann als Prostituierte arbeiten müssen. Mhm. Und das hat sich dadurch, dass es so eine nächtliche Ausgangssperre gibt, nochmal verschärft, weil die jetzt tagsüber auf der Straße auch sehr offensiv und auch sehr aggressiv untereinander arbeiten. Und ich finde grundsätzlich immer schwierig, wenn jemand aufgrund seiner prekären Lage dann gezwungen ist, als Prostituierte zum Beispiel zu arbeiten.
Aber ist das nicht in Wirklichkeit ein Systemfehler, dass eine Insel wie Mallorca Massentourismus braucht, um Prostitution zu verhindern?
Ja.
Also das ist ja ungefähr so, ich müsste fliegen, um den Klimawandel aufzuhalten. Ja, also das ist was Widersprüchliches.
Ja.
Und da sind wir bei einem zweiten Punkt. Steffen Seibert, der Regierungssprecher, warnt dringend davor, irgendeine unnötige, also touristische Reise anzutreten. Mhm. Gleichzeitig sponsern wir die Lufthansa mit 9 Milliarden, um durch die Pandemie zu kommen. Und kaum wird die Reisewarnung aufgehoben, ist das Erste, was die Lufthansa tut, über ihre Tochter Flüge anzubieten, die der Regierungssprecher, Klammer auf, der für die 9 Milliarden ja so ein bisschen mitverantwortlich war, die den praktisch als Volldeppen dastehen lassen. Das heißt, die Lufthansa verhält sich gegen die Regierung, die sie füttert.
Ja. Und jetzt geht's noch weiter. Ich habe vom WWF eine Frau, die dort arbeitet, in einem Interview gelesen, die sagt, wir müssen auch sehen, dass Tourismus auch Nationalparks und Artenvielfalt erhält.
Ja. Weil durch das Geld,
dass die bringen in Länder, wo wir vielleicht noch schöne, großartige Naturflächen haben, diese Flächen natürlich auch gefördert werden.
Weil mit Tourismus mehr Geld verdient wird, als meinetwegen mit Bäume fällen oder
Elfen. Ja, das ist alles sehr widersprüchlich auf jeden Fall.
Ja, aber das zeigt einfach, wie widersprüchlich auch diese Welt ist. Und es gibt keine einfachen Antworten. Das ist für mich immer so schwer zu ertragen. Ich hätte gerne so ein klares 3-0. Weißt du, wie beim Fußball. Nach 90 Minuten hast du eine klare Antwort, wer ist besser an diesem Tag.
Ja.
Ich finde das in dieser Situation gerade nicht.
So, jetzt aber zu meinem Buch.
Los.
Sag mal eine Zahl zwischen 15 und 126.
66.
66. Okay, jetzt lese ich erst vor und dann erzähle ich was dazu. Fritz Sebastian Konka, eine Bank. Grünes Moos hinter der Bank. Vor ihr spiegeln sich Bäume in einer Pfütze. Auf der Bank träume ich, mit tief ins Gesicht gezogener Mütze. Und meiner zur Faust geballten linken Hand von einer Welt, in der eine Bank nicht als Schlafplatz dienen muss, während Hotels ungenutzt leer stehen.
Das war
Fritz Sebastian Konka und das ist aus dem Buch Lockdown-Lyrik. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Das ist ein junger Autor, nämlich ein junger Lyriker aus Berlin, Fabian Leonhardt, geboren 1992, der die Lyrik zurück in den Alltag holen will. Und der hat einen kleinen Aufruf auf seinem Instagram-Account gestartet. Ich glaube, im Januar war das, also ist noch gar nicht so lange her. Gedichte zu schicken oder Lyrik zu schicken. Und da haben sich ganz, ganz viele Menschen dran beteiligt.
Mit ihren privaten
mit
Gedichten.
Mit ihren privaten Gedichten.
Ah, also genau. Werner.
Würde da auch hinpassen. Dieses Buch kann man inzwischen kaufen. Das ist im Trabant Verlag erschienen und die Hälfte des Erlöses davon, und das sind wirklich schöne Sachen, ich lese gern auch gleich noch eins vor, geht an die Berliner Obdachlosenhilfe.
Okay, dann sage ich jetzt mal 112.
112, okay. Die sind hier auch geordnet nach unterschiedlichen Rubriken.
Wir schreiben die Buchempfehlung unten in die Informationen zum Podcast.
Das ist von Markus Hens, heißt Lockdown. Und es geht so. Hör mal, wie sehen denn deine Haare aus? Du hattest doch mal Dauerwelle.
Okay, ich habe auch ein Gedicht.
Ich möchte noch eins, weil das fand ich auch irgendwie schön.
Ja,
dieses letzte ist von Julia Viatre. Irgendwie. Obwohl Menschen nervig sind. Ich dachte, das sage ich nie. Vermisse ich die irgendwie.
Ach, Schöne Sache, ne?
Ja, sind schöne Sachen.
Und sind drin. Das alles Hobbydichter oder Profi?
Ich weiß nur von einer Frau aus meinem Netzwerk, die da mitgemacht hat. Deswegen weiß ich auch überhaupt von dem Buch. Die ist wirklich tatsächlich bei Instagram diesem Aufruf gefolgt und hat da was hingeschickt und ist auch tatsächlich mit in diesem Buch drin. Und Fabian Leonhardt, der mir dieses Buch jetzt geschickt hat, der hat jetzt als Bitte noch, dass ich mir ein Gedicht, das ich persönlich gut finde, vorlese, ein Video mache und das dann auf Instagram auf seinem Account hochlade. Und dieser Account heißt @lockdownlyrik.
Sehr schön. So, jetzt komme ich mit meinem Gedicht. Ist auch nur ein Zweizeiler. Deutschland ist dicht, wir sind dichter. Okay, das war jetzt mitteloriginell, wie man an der euphorischen Reaktion der Gattin merkt.
Wusstest du eigentlich, letzte Geschichte fand ich aber gut, dass es auch einen Heimvorteil bei Fußballspielen gibt, trotz Geisterspiele?
Nein, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich. Es gibt aber auch Mannschaften, da stimmt dieser Heimvorteil überhaupt nicht, weil die zu Hause dauernd auf die Nase kriegen. Schalke zum Beispiel.
Also die Sporthochschule Köln hat das nämlich errechnet.
Die Spoho wird sie abgekürzt.
Genau, die haben nämlich 40.000 Spiele vor und während der Pandemie analysiert und haben festgestellt, dass es tatsächlich so ist, es gibt einen Heimvorteil und sie führen das darauf zurück, dass es um das Territorialverhalten des Heimteams geht. Ich glaube ja in Wirklichkeit, dass es eher um ich fühle mich sicher in meiner eigenen Arena geht oder um Bekanntheit.
Aber das ist doch dieses Territorial. Also
ja, könnte man so nennen. Oder eben, was sie auch noch vermuten, ist, dass die Gastmannschaft schon aufgrund ihrer Anreise gestresst ist.
Ich habe noch einen ganz persönlichen Genesungswunsch für Tanja, die uns auch seit der ersten Stunde verfolgt. Die hatte einen sehr, sehr dummen Unfall, also nicht dumm, weil sie dumm war, sondern einfach unglücklich und zwar beim Eislaufen und liebe Tanja, das klingt alles gar nicht so schön. Auf der anderen Seite, wir sind bei dir und Suse glaubt ja sehr an die Kraft der Heilgedanken, wir schicken mal ein paar.
Ja,
ich habe schon mal grün, ganz wichtig, ich habe schon mal ein Kärtchen gezogen, Schatz, ein Vorausblick auf deine nächsten 12 Monate, was wird auf deinen Fotos zu sehen sein?
Wunderschöne Natur und blühende Blumen und Sonne und Grün.
Und damit verabschieden wir euch. Bis morgen.
Bis morgen.
Was machen wir eigentlich als Thema morgen?
Das müssen wir noch besprechen.
Und für Vertrauen.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.